bei Zusammenkünften, bei den wenigen Zusammenkünften in meiner Familie hat es immer geheißen, schreiben ja nie etwas über uns. So als hätten sie ein schlechtes Gewissen oder so als wollten sie auf keinen Fall, dass es in die Öffentlichkeit gelangt. Und ich habe dann einfach nur immer so gegrinst, und mir gedacht hat, ja, warten wir mal ab.
Und das hat sie getan. Sie hat gewartet, bis die letzte Tante gestorben war. Und dann hat Monika Helfer ihre Familiengeschichte aufgeschrieben. Die Geschichte ihrer Bagage. In diesem Roman erzählt sie von ihrer Mutter, deren Vater Zeit seines Lebens nicht mit ihr sprach und sie nicht berührte, weil sie vielleicht ein Kuckuckskind war. Und sie erzählt von ihren Großeltern, die in einem kleinen Bergdorf in Österreich lebten, arm, aber froh, bis der Erste Weltkrieg kam. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiterlesen, der Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn und wie viele andere Leserinnen und Leser auch, liebe ich Familiengeschichten. Und diese über die Bagage von Monika Helfer mochte ich ganz besonders, weil sie so beeindruckend mit dem Thema Erinnerung umgeht und so elegant mit Fakt und Fiktion spielt. Monika Helfer lebt in Hohenems im österreichischen Bundesland Vorarlberg und dort habe ich sie angerufen und gefragt, wo in ihrem Haus sie sich für unser Gespräch hingesetzt hat.
Also ich sitze in der Küche und deshalb, weil da die Sonne so schön hereinscheint.
Also das ist nicht ihr normaler Schreibplatz?
Nein, mein Schreibplatz ist nämlich um diese Zeit im Schatten und drum habe ich mich in die Sonne gesetzt.
Wie schön. Aber Sie schreiben auch in diesem Haus, in dem Sie leben, zusammen mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier, mit dem Sie verheiratet sind. Und das ist auch Ihr normaler Schreibort, wo Ihre Bücher entstehen?
Ja, also in meinem Schreibzimmer. Und Michael hat sein Schreibzimmer, ich habe meins. Michaels ist im Erdgeschoss, meines ist im ersten Stock.
Sie haben dieses Jahr einen neuen Roman vorgelegt, Frau Helfer, Die Bagage, und der hält sich schon seit Wochen auf den Bestsellerlisten. Die Zeit hat so nett getextet, na endlich, Monika Helfer musste 50 Jahre schreiben und endlich ist ein Bestseller da.
Ich denke immer, es ist die Frau neben mir.
Die Frau neben Ihnen, aber dann sind Sie es doch selbst.
Ja.
Wie kommt das? Ist das der Zeitgeist? Haben Sie auch den Eindruck, ja, das ist jetzt auch wirklich das Buch, das am meisten Aufmerksamkeit verdient?
Ja, ich habe mir jetzt während der Zeit immer gedacht, die Leute, die mit mir reden, die hören einfach gerne oder lesen einfach gerne Familiengeschichten. Und es ist so, dass sie sich dann an ihre eigene Geschichte erinnern. Das ist während des Lesens, plötzlich haben sie ihre Geschichte vor sich und dann wird es so intensiv. So stelle ich mir das vor.
Das stimmt, mir ging das auch so beim Lesen von der Bagage, dass ich zwangsläufig auch natürlich an die ganzen Mythen und Geheimnisse, Traumata meiner eigenen Familiengeschichte denken musste. Das haben wir ja alle, das ist wirklich was wir teilen.
Das hat jede, das ist der Grund.
Nun sind Sie ja 72 Jahre alt mittlerweile, ja. Monika Helfer, und haben jetzt diesen Roman veröffentlicht, der ganz klar von autobiografischen Geschichten startet, sage ich mal. Also es geht um ihre Großmutter namens Maria. Es geht auch um die Herkunft ihrer eigenen Mutter, eben die Tochter von Maria. Warum erst jetzt? Wie kommt das, dass dieser Stoff erst jetzt tatsächlich in ein Buch gefunden hat?
Ich habe ja immer wieder von meiner Familie Geschichten geschrieben und auch für die Schublade und manche veröffentlicht und mir immer dabei gedacht, die Leute, die noch leben, die werden das nicht wollen. Und habe gewartet, bis die wichtigen Personen einfach schon gestorben waren und dann habe ich mich dran gemacht. Also so, dass sich niemand verletzt fühlen könnte. Das war mir sehr wichtig.
Warum glauben Sie, dass einige Menschen in Ihrer Verwandtschaft das nicht gewollt hätten?
Ja, ich weiß nicht, es ist immer so, bei Zusammenkünften, bei den wenigen Zusammenkünften in meiner Familie hat es immer geheißen, die wussten ja, dass ich schreibe, schreiben ja nie etwas über uns. So als hätten sie ein schlechtes Gewissen oder so als wollten sie auf keinen Fall, dass es in die Öffentlichkeit gelangt. Und ich habe dann einfach nur immer so gegrinst und mir gedacht, ja, warten wir mal ab.
Es ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Familiengeschichte, die Sie hier aufschreiben. Es geht um eine Familie, die lebt zur Zeit des Ersten Weltkriegs in einem Tal in Österreich. Das ist ihre Großmutter, die tatsächlich Maria hieß. Und sie war verheiratet mit einem Josef. Also Josef und Maria, das haben Sie sich nicht ausgedacht, Frau Höfer.
Nein, das ist ja wirklich verrückt. Ja. Sowas würde man sich nicht ausdenken. Das wäre zu kitschig. Aber es stimmt, ja.
Die hießen tatsächlich Josef und Maria. Und es ist so, dass diese Familie, es heißt im Buch so schön, ganz oben, ganz hinten am Rande dieses Tales lebt. Und diese Familie wird die Bagage genannt. Woher stammt dieser Begriff und was haben die für ein Ansehen in diesem Dorf?
Die haben überhaupt kein Ansehen. Und Bagage heißt ja, also wie das Gepäck, also Gepäck ist ja auch etwas Lästiges, die Bagage ist etwas Lästiges, etwas, das man eigentlich gar nicht will, also etwas, das an den Rand gehört. Bagage sind wirklich die Letzten, die nichts haben, die nichts haben werden und die nie was gehabt haben, das ist die Bagage.
Bagage kommt ja aus dem Französischen, das Gepäck, das Schwere. Ja. Und es ist auch tatsächlich so, dass die Vorfahren ihres Großvaters, dieses Josefs, Träger waren. Also die haben Heuballen für andere Familien getragen.
Ja, ich meine, das war wirklich das Letzte, weil das war noch das unter dem Knecht. Das Ansehen war null. Also sie waren wie jetzt bis heute gibt, also diese Lohnarbeiter, die einfach da sind für einen Monat und dann wieder weggehen und die schlecht bezahlt werden.
Maria und Josef, das waren ihre Großeltern, Frau Helfer. Und auch wenn sie kein gutes Ansehen hatten, so schildern sie doch die Stimmung in dieser Familie als eine sehr fröhliche. Und es scheint die beiden doch wirklich eine starke Liebe, auch wenn man das damals vielleicht nicht so genannt hätte, verbunden zu haben.
Ja, es ist vielleicht so, dass wenn man so abgeschlossen ist und irgendwie so an den Rand gedrängt, dann muss man umso mehr zusammenhalten. Und die haben die Kinder, auch die Eltern, die haben sehr zusammengehalten. Es war dem Vater besonders wichtig, dass sie stolze Menschen sind. Das sieht man ja auch dadurch, dass er so viel Wert auf Sauberkeit gelegt hat. Er hat sich ja, was die Bauern sicher nicht gemacht haben, ständig am Brunnen, also der außerhalb des Hauses war, mit kaltem Wasser im Winter hat er das Eis aufgeschlagen und sich da mit dem Eiswasser gewaschen, mit Zitronenseife, die er von seiner Frau hatte. Also das war besonders wichtig und die weißen Sachen, die sie anhatten, einfach für sich aus sauber sein. Also nichts aber sauber.
Dieser wunderbare Spruch, den unser Bürgermeister Klaus Wowereit mal auf Berlin gemünzt hat, arm, aber sexy, das passt eigentlich auch zu dieser Bagage.
Ja, das ist ein super Spruch.
Die Sie da beschreiben. Ja. Es gibt nämlich sehr viel Schönheit. Dieser Josef ist sehr schön und vor allem aber Maria scheint eine umwerfende Schönheit gewesen zu sein und es gibt Eros zwischen den beiden. Gibt es denn Fotos, Bilder von Ihrer Großmutter? Haben Sie sie tatsächlich mal sehen können, wie schön diese Frau war?
Es gibt ein Sterbebild.
Ein Sterbebild?
Ja, also das war ja so üblich, dass man ein Sterbebild gemacht hat. Und da sieht sie aber, sie sieht gut aus, aber sie sieht so finster aus, das mag ich gar nicht, dieses Bild. Alle haben das gesagt, dass sie so besonders war. Ich habe sie nie gesehen.
Die ist mit 34 Jahren schon gestorben, ihre Großmutter. Woran damals?
Ja, ich meine, die ist an Krebs gestorben, aber damals hat es geheißen, sie hat den Blinddarm auf der falschen Seite, was ja völlig verrückt ist.
So steht es auch im Buch, ja, der Blinddarm auf der falschen Seite. Josef und Maria hatten zusammen 7 Kinder und eines dieser Kinder, Monika Helfer, war ihre Mutter, Margarete, Grete genannt. Und dieses Mädchen nimmt eine sehr besondere Stellung ein zwischen diesen 7 Kindern. Eine sehr traurige Geschichte, denn Josef hat dieses Mädchen Zeit seines Lebens nicht angesehen. Er hat nicht mit ihr gesprochen und er hat sie nicht mal berührt. Warum?
Er dachte sich, sie sei nicht sein Kind. Er dachte sich, die ist ein Kind von einem Fremden, wie sein Kuckuck. Also hat er sie einfach weggedacht, hat sie nicht sehen wollen.
Was macht das mit einer Familie, wenn ein Mädchen nicht angeguckt wird von ihrem Vater, wenn es diese Verleumdung gibt, wenn es dieses Misstrauen gibt? Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal reinzuhören in Ihr Buch, Monika Helfer. Wir hören jetzt den Anfang des Romans Die Bagage, ein Ausschnitt aus dem gleichnamigen Hörbuch, das Monika Helfer selbst für den Hörverlag eingelesen hat.
Hier. Nimm die Stifte, male ein kleines Haus, einen Bach, ein Stück unterhalb des Hauses, einen Brunnen, aber male keine Sonne. Das Haus liegt nämlich im Schatten. Dahinter der Berg wie ein aufrechter Stein. Vor dem Haus eine aufrechte Frau. Sie hängt die Wäsche an die Leine. Die Leine ist schlecht gespannt, geknotet zwischen zwei Kirschbäumen. Einer steht rechts von der Veranda zur Haustür, der andere links. Jetzt gerade klammert die Frau eine Strampelhose fest und ein Jäckchen. Also hat sie Kinder. Sie wäscht oft die Sachen der Kinder und die ihres Mannes und ihre Sachen. Sie besitzt eine besonders schöne weiße Bluse. Sie möchte, dass ihre Familie sauber ist wie die Familien in der Stadt. Sie hat viele weiße Sachen. Da kommen ihre dunklen Haare und dunklen Augen und die dunklen Haare und die dunklen Augen ihres Mannes gut zur Geltung. Die anderen im Dorf tragen selten weiß, manche nicht einmal am Sonntag. Ein ernstes Gesicht hat sie, tiefe Augen. Die Augenmale mit Kohlestift. Die Haare liegen eng am Kopf an, sie sind schwarz, mit Braun gemischt, weil der Kohlestift abgebrochen ist. Die guten Buntstifte glänzen nicht und sind außerdem teuer. Die Wirklichkeit weht hinein in das Bild, kalt und ohne Erbarmen, sogar die Seife wird knapp. Die Familie ist arm, gerade zwei Kühe, eine Ziege, 5 Kinder, der Mann schwarzhaarig wie die Frau, lackglänzend seine Haare sogar, ein Schöner ist er, doppelt so schön wie die anderen, ein schmales Gesicht hat er, aber ohne Freude, wie es scheint. Die Frau gerade noch 30 ist sie, sie weiß, dass sie den Männern gefällt, nicht einen kennt sie, bei dem sie nicht sicher ist. Wenn ihr Mann sie an sich zieht, spürt er ihre Brüste und den Bauch. Er hat es genau so schon gesagt, ihm wird schwarz vor Augen und vor Müdigkeit lässt er sich aufs Bett fallen. Sie entkleidet sich hastig, legt sich neben ihn und weiß, er stellt sich nur schlafen, er will nicht versagen. Darum hat sie das dünne Unterhemd angelassen, damit nicht alles gleich eindeutig ist. Sie schaut durch das offene Fenster hinaus in den Nachthimmel. Nicht einmal der Mond kommt hinter dem Berg hervor. Manchmal zieht er knapp vorbei. Dann kann sie den Schimmer oben über dem Kamm sehen. Einmal schreit ein Kind, sie weiß, welches. Dann weint ein anderes, sie weiß, welches. Aber ihr gelingt es nicht aufzustehen. Müde ist sie nicht. Sie denkt, träge bin ich halt. Wie alt werde ich werden, denkt sie. Das Mädchen, 2 Jahre alt, steht vor dem Bett, mitten in der Nacht. Es ist Margarete, die Grete, sie zittert. Mama, flüstert sie. Die Mama flüstert, komm. Die Kleine kriecht zu ihr unter die Decke. Der Vater soll es nicht wissen. Das Mädchen legt sich nicht zwischen die Eltern, es legt sich an den Rand des Bettes. Es muss festgehalten werden, damit es nicht herausfällt, hinunter auf den Boden. Das Bett ist nämlich hoch. Das Mädchen war meine Mutter, Margarete, eine Scheue, die jedes Mal, wenn sie auf ihren Vater traf, sich duckte und nach dem Rock der Mutter schaute. Der Vater war liebevoll zu den anderen 4 Kindern. Im Großen und Ganzen war er liebevoll, und er würde es auch zu den späteren 2 Geborenen sein. Nur dieses Mädchen verabscheute er, die Margarete, die meine Mutter werden wird, weil er dachte, dass sie nicht sein Kind sei. Er hatte keinen Zorn auf sie, keine Wut. Er verabscheute sie, er ekelte sich vor ihr, als würde sie nach dem Zudringling riechen, ihr Leben lang. Sie schlug er nie, die anderen Kinder manchmal, die Grete nie. Er wollte sie nicht einmal im Schlagen berühren. Er tat, als gäbe es sie nicht. Er habe bis zu seinem Tod nie ein Wort mit ihr gesprochen. Und es sei ihr nicht bewusst, dass er sie jemals angeschaut hätte. Das hat mir meine Mutter erzählt. Da war ich erst 8. Mein Großvater wollte mit der Scheue nichts zu tun haben. Für meine Großmutter war das der Grund, die Scheue mehr als die anderen Kinder zu herzen und auch mehr als die anderen zu mögen. Maria hieß meine schöne Großmutter, der alle Männer nachgestiegen wären, wenn nicht alle Männer Angst vor ihrem Mann gehabt hätten. Aber ich greife vor. Diese Geschichte beginnt nämlich, als meine Mutter noch nicht geboren war. Die Geschichte beginnt, als sie noch gar nicht gezeugt war. Sie beginnt an einem Nachmittag, als Maria wieder einmal die Wäsche an die Leine klammerte. Es war im frühen September 1914. Da sah sie den Postboten unten am Weg. Sie sah ihn schon von Weitem. Der Postbote schob das Fahrrad, weil es steil aufwärts ging zu dem kleinen Haus, und der Weg war nach der Abzweigung nur noch grob geschottert. Der Brief sei vom Militär, sagte der Adjunkt. Maria müsse den Erhalt bestätigen mit Unterschrift. In Klammer solle sie Ehefrau schreiben. Er habe einen Tintenblei dabei. Das sei zulässig. Er selber leckte den Stift an. Maria wusste, dass Krieg war. Aber dass er je mit ihnen zu tun haben würde, dass man ihn hören würde, bis hinein und hinauf ins hinterste Tal, in den Schatten unter den Berg, das war ihr bisher nicht in den Sinn gekommen. Was genau und bis ins Einzelne in dem gedruckten Brief stand, hätte sie nicht nacherzählen können, so viel aber schon. Josef Moosbrugger musste in den Krieg.
Monika Helfer mit einem Auszug aus Die Bagage war das. Die Geschichte ihrer Großeltern, die Geschichte ihrer Mutter. Ihr Großvater, Frau Helfer, der Josef, der zog dann in den Ersten Weltkrieg, ließ seine sehr schöne Frau Maria zurück. Und als er dann wiederkam aus dem Krieg, da war eine Tochter mehr da, ihre Mutter, Margarete. Und es gab dieses Gerücht, dass diese Tochter eben nicht von ihm sei. Wie genau können Sie das rekonstruieren, Frau Helfer? Wie wahrscheinlich war das denn, dass Ihre Mutter ein Kuckuckskind gewesen ist?
Da gibt es für mich gar keine Wahrheit, weil meine Tante natürlich und meine Leute sagen, alles sei gelogen. Aber ich weiß es nicht. Es gibt ja viele Legenden. Und ich meine, mir ist als Schriftstellerin die Freiheit gegeben, dass ich erfinden kann. Und so ist es das Geheimnis in diesem Buch. Wir wissen es einfach nicht.
In dem Buch ist es so, dass sich der Bürgermeister für ihre Großmutter da interessiert. Es gibt auch einen Fremden namens Georg aus Hannover, der anscheinend einige Male vor der Tür steht ihrer Großmutter. Aber es ist auch so, dass Josef einige Male Fronturlaub hatte. Also man kann es wirklich nicht genau wissen, von wem ihre Mutter war.
Man kann es nicht wissen, ja. Ich meine, man weiß nur, dass es diesen Fremden gab. Ich meine, den Fremden, wie er so dargestellt ist, habe ich natürlich erfunden, aber dieser Fremde, in den hat sich Maria wirklich total verliebt. Und einfach deshalb, weil er war so für sie der Inbegriff des Vornehmen, also weil er einfach schön gesprochen hat. Er kam aus Hannover und die haben ja eine schöne Sprache dort. Und das war sie einfach nicht gewohnt, diese Art, wie dieser Mann war.
Und da sind wir mitten in dem, was die Struktur ausmacht ihres Romanes. Das ist nämlich eine großartige Mischung aus rekonstruiertem, erfundenem, Familienlegenden, erzähltem. Also ganz schnell wird klar, vieles malen sie sich aus, vieles beruht aber eben auf Tatsachen. Und es gibt diesen schönen Satz in ihrem Roman, Frau Helfer, der heißt, die Erinnerung muss als heilloses Durcheinander gesehen werden. Erst wenn man ein Drama daraus macht, herrscht Ordnung. War das für Sie auch ein Schreibanlass, dass Sie ein bisschen Ordnung bringen wollten in diese chaotischen Familienlegenden und Berichte?
Ich weiß einfach, dass es gibt nie eine Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und hier sitzen Sie an einem langen Tisch, irgendwann Ihre Verwandten sind alle da und jeder erzählt und einer sagt gerade, dieser Onkel da, was der gemacht hat, und der andere sagt, das glaube ich nicht. Und dann kommen ganz viele Stimmen, die von ihm reden, und dann wissen sie einfach nicht mehr, was sie glauben sollen, und so ist das. Und das hat mir gefallen, dass ich einfach diese vielen Stimmen einbringe.
Es gibt einen weiteren Satz, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt in Ihrem Buch. Eine Ordnung in die Erinnerung zu bringen, wäre das nicht eine Lüge? Aber Lüge ist ja was ganz anderes als Fiktion.
Das wissen Sie ja gut, wenn man in so einem Medium wie Sie arbeitet. Man kann mitschneiden und so, dann kann man eine völlig andere Wahrheit erfinden. Und das kann man auch im Reden. Und das ist dann, man kann Fiktion dazu sagen, man kann auch aber Wahrheit und Lüge dazu sagen. Lüge kann man dazu sagen, wenn man genau weiß, dass es nicht stimmt. Also wenn man anwesend war. Aber Fiktion ist sehr viel Fiktion in meinem Roman.
Hier wird jedenfalls die Familiengeschichte zu einer großartigen Geschichte, die man atemlos liest, sehr intensiv mitgeht. Das Buch hat nur 160 Seiten und man hat danach wirklich dieses phänomenale Gefühl, man habe gerade einen 500, 600 Seiten Roman gelesen, weil so viel darin vorkommt. Sie haben auch eine sehr große Familie gehabt, sehr, sehr viele Geschwister. Alle bekommen irgendwo ihren Raum und ihren Platz. Und eigentlich habe ich gedacht, ist das wirklich so eine Art Familienaufstellung? Das Wort fällt sogar an einer Stelle. Sie schreiben, ich stehe neben meiner stummen Mutter, auf der Herzseite stehe ich. Haben Sie sich das beim Schreiben so vorgestellt, neben wem Sie stehen?
Ja, genauso habe ich es mir vorgestellt. Das habe ich mir, dieses Bild habe ich im Kopf gehabt.
Und dann gibt es auch noch den Satz, neben mir steht meine Tochter Paula. In ihrer Familie, Frau Helfer, gibt es viele tragische frühe Tode. Nicht nur ihre Großmutter ist sehr früh gestorben, mit 34. Ihre Mutter ist mit Anfang 40 gestorben und ihre Tochter ist mit 21 gestorben. Was für eine Rolle spielt da das Erzählen, das Schreiben, wenn es um diese Familiengeschichten geht? Ist das auch eine Art Verarbeitung?
Ja, Verarbeitung würde ich nicht dazu sagen. Es ist einfach so, ich sitze am Computer und dann habe ich meine Geschichte im Kopf und dann habe ich irgendwie den Eindruck, also ich imaginiere mir, dass die Leute, von denen ich schreibe, irgendwie mich umrunden oder hinter mir stehen und die Paula, die steht immer neben mir. Das ist einfach so, wenn man ein Kind verliert, dann kriegt man das nicht mehr aus den Augen und aus dem Sinn. Und ich habe mir bei jedem Buch, das ich geschrieben habe, gedacht, diesmal lasse ich die Paula nicht vorkommen. Das ist ja nicht notwendig. Und immer kam sie wieder vor am Rand. Sie hat sich irgendwie mir, ja, sie war mir so nah, ich musste sie einfach einbringen. Und so geht das. So kann ich es nicht anders.
Wie viel wird denn bei Ihnen zu Hause erzählt? Sie sind ja mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier verheiratet. Gibt es da ein stetes Gespräch über das Schreiben, über die Literatur?
Ich habe ja das Glück, dass ich einen erzählsüchtigen Mann habe und kenne niemanden, der so gut Geschichten erzählen kann wie er. Und mir ist es auch völlig egal, ob sie wahr sind oder nicht. Und was ich besonders liebe, ist, wenn ich kenne eine Geschichte von ihm und dann kenne ich vielleicht 20 Varianten. Und jedes Mal, wenn er davon anfängt, wenn Leute da sind, denke ich mir, bin gespannt, was er für eine Variante erzählt und bin dann wasserstaub. Das ist eine Sicht, die ich noch gar nicht kenne. Und das finde ich, das ist seine Gabe. Das kann er wirklich wie keiner. Und davon profitieren ich natürlich. Ich kann selber nie so gut erzählen wie Michael.
Das ist jetzt, glaube ich, eine weibliche Tiefstapelei. Also spätestens nach diesem Buch, Frau Helfer, möchte ich sagen, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Was hat Sie denn zur Erzählerin gemacht? In Die Bagage gibt es einen großen Erzählbogen, der geht wirklich bis in die Gegenwart hinein. Es geht aber auch in einigen Passagen um Sie selbst als 17-Jährige, wo Sie einen älteren Freund hatten, der Sie in andere Kreise eingeführt hat. Karl Jaspers taucht da zum Beispiel auf. War das damals der Start, um selbst Autorin zu werden? Oder können Sie das verorten? Wann fing das an?
Ich kann das ganz fix sagen. Ich habe einfach, als meine Mama gestorben ist, habe ich angefangen, weil ich auch niemand hatte, mit dem ich reden konnte. Also meine Schwester hat immer gesagt, komm, reden wir lieber nicht drüber. Habe ich immer auf kleine Zettel geschrieben und habe sie halt irgendwo in die Schublade getan. Und das war eigentlich der Anfang meines Schreibens. Und habe ich nie aufgehört damit, auch später nicht. Und als ich dann diesen Freund hatte und er so viel gescheiter war als ich und er mir halt irgendwie Philosophie beibringen wollte, habe ich mir gedacht, wow, ich bin so dumm, ich weiß überhaupt nichts. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss aufholen, ich muss einfach aufholen, dass ich ein bisschen wenigstens was weiß. Und das war dann die Zeit, in der ich unglaublich viel gelesen habe. Irgendwie habe ich gedacht, das muss ich jetzt, muss ich machen.
Hat denn Ihre Mutter, Sie sagten gerade, sie ist früh verstorben, Sie waren, glaube ich, 11 Jahre alt, Frau Helfer, ne, als Ihre Mutter starb. Hat Ihre Mutter denn erzählt, hat die erzählt von dieser Zeit damals in dem österreichischen Dorf?
Die hat gar nichts erzählt. Die hat überhaupt nichts erzählt. Und wenn wir sie gefragt haben, hat sie immer gesagt, ach lass. Sie war ein bisschen komisch. Sie war so, ja gut, erstens war sie oft krank, war im Bett gelegen. Und dann hat sie, ja, sie war so, hat so was Somnambules gehabt. Also man ist nie richtig ganz nah an sie herangekommen, auch nicht als ihr Kind. Da war immer irgendwas so dazwischen. Und sie ist im Bett gelegen und meine Schwester, meine Ältere und ich sind rechts und links neben ihr gelegen und sie hat ja ständig gelesen und hatte sie an Büchern vorgelesen, also und hat laut vorgelesen. Wir haben nichts verstanden, aber ihre Stimme gehört und es war gemütlich. Das war so das Zusammensein mit ihr, so besonders.
Das muss ja auch ein unglaubliches Trauma sein, wenn man aufwächst und der Vater einen nicht anschaut und nicht mit einem spricht. Also das muss einen ja unfassbar prägen für das ganze Leben und sicherlich auch die ganze Familiengenealogie. Also sicherlich hat sich auch dieses Trauma bestimmt auch auf Sie übertragen oder sogar auf Ihre Kinder. Man spricht ja immer davon, dass Trauma sich durch die Generationen durchziehen.
Ja, das, sowas glaube ich auch. Und was dazu kommt, ist, dass gerade weil meine Mama so weit weg von allem war, haben sich ihre Geschwister, also die ganze Bagage hat sich ihrer angenommen und sie beschützt. Also sie war so ihr Augapfel. Sie war, je weniger sich der Vater oder wie nichts der Vater sich mit ihr beschäftigt hat, umso mehr haben sich ihre Geschwister, ihre Mutter sich um sie gekümmert, sich ihrer angenommen. Also die ganze Bagage war immer da.
Die ganze Bagage. Und der Bagage, Frau Helfer, haben Sie auch Ihr Buch gewidmet für meine Bagage. Wen zählen Sie denn zu Ihrer Bagage?
Das sind einfach meine Leute, die Bagage. Das ist so, wie Sie sagen würden, meine Verwandtschaft. Die kann ja auch weit hinausgehen und weit über den Rand, aber es ist dann ihre Bagage und ich glaube, jeder hat eine Bagage. Ich habe eine Bagage.
Eine Bagage, sowohl Gepäck als auch wunderbarer Zusammenhalt, die ganzen Ambivalenzen der Bagage und ein großartiges Dokument für die Geschichte von Monika Helfers Mutter und ihren Großeltern. All das erzählt sie in Die Bagage. Frau Helfer, vielen Dank für unser Gespräch.
Oh, ich danke Ihnen auch sehr, war ein schönes Gespräch.
Und ich bin jetzt mit Thomas Geiger verbunden vom Literarischen Kolloquium Berlin, mit dem zusammen wir von RBB Kultur diese Lesebühne bestreiten. Thomas Geiger ist gerade nicht in Berlin, sondern in der Sommerfrische in Dänemark. Da erwische ich dich jetzt also, Thomas. Mir ging es so bei diesem Buch, dass mich sehr, sehr fasziniert hat, wie Monika Helfer an diesen Stoff herangeht, an diese Familiengeschichte. Ganz ehrlich, ganz offen, sie benennt die Leerstellen und ich musste dabei sofort an meine eigene Familiengeschichte denken. Ging dir das genauso?
Na, ich glaube, das sind bei diesen Vater- und Mütter- oder in dem Fall Großmütter- und Großvaterbüchern ist das eigentlich immer so beim Lesen, dass man sich selber ja mit einbringt und weiterdenkt. Und so ist es ja auch da. Und der Titel, Die Bagage, ist ja vielsagend. Bagage ist ja zunächst mal das Reisegepäck, aber eben auch die Familie. Und wenn man seine eigene Familie Bagage nennt, dann ist es vielleicht eher sogar positiv gemeint. Wenn sie von auswärts Bagage genannt wird, hat es eher was Pejoratives, was Abwertendes. Und schließlich ist es ja so, dass die Familie das neben dem Staat oder neben der Nationalität, in die man hineingeboren wird, die Gemeinschaft, die man sich nicht aussuchen kann. Und wie du schon gesagt hast, in jeder Familie gibt es Momente, die möglicherweise verschwiegen wurden. Und Autoren oder die Generation ein paar Jahre älter als wir, die hatten natürlich noch ein ganz anderes Problem. Die wollten wissen, was haben meine Altvorderen im Nationalsozialismus getrieben. Das ist aber nicht das Thema des Buches von Monika Helfer.
Nee, sie geht ja wirklich über 100 Jahre zurück in die Zeit des Ersten Weltkrieges und schreibt sich in diese Vergangenheit hinein. Erschreibt sie sich sozusagen auch. Sie leugnet ja an keiner Stelle, dass davon wahnsinnig viel auch ausgedacht ist. Das hat mich sehr fasziniert, als ob sie damit diese Diskussion auch unterläuft, diese ganze Diskussion um autofiktionales Schreiben. Also was ist Fakt und was ist Fiktion?
Das ist das Interessante und natürlich auch das Raffinierte, weil Monika Helfer ist alles Mögliche, aber sicher keine naive Erzählerin. Und einmal schreibt sie selber, eine Ordnung in die Erinnerung zu bringen, wäre das nicht eine Lüge? Eine Lüge insofern, weil ich vorspielen würde, so eine Ordnung existiere. Das bedeutet also, dass sie uns mit auf den schwankenden Boden, auf dem sie sich selber befindet, mitnimmt. Und letztlich bietet sie uns ja auch, wenn man es genau liest, mehrere Möglichkeiten, wie es gewesen sein könnte. Sie liefert also im eigentlichen Sinn nicht eine Erzählung, sondern Erzählungen. Das zentrale Motiv betreffend, wer nämlich der Großvater von der Autorin war, weil das ist die eigentlich zentrale Frage des Buches und die zentrale Figur ist ihre Großmutter.
Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin über Die Bagage von Monika Helfer. Für mich ein absoluter Höhepunkt dieses Frühjahrs. Ein Buch für wirklich alle, glaube ich, weil wir ja alle unsere Bagage haben, an der wir mehr oder weniger zu tragen haben. Die Bagage ist dieses Frühjahr im Hansa Verlag erschienen, hat 160 Seiten und kostet 19 Euro. Genauso viel wie das Hörbuch, das Monika Helfer selbst für den Hörverlag gelesen hat. Eine ungekürzte Fassung mit 4,5 Stunden. Und wir lesen weiter auf unserer Lesebühne zum Mitnehmen. In der nächsten Folge von Weiterlesen geht es um Nina Bußmann und ihr Buch Dickicht, dann moderiert von meiner Kollegin Natascha Freundl. Ich bin Anne-Dore Krohn und das war Weiterlesen für heute. Tschüss, lesen Sie weiter.